Läuft schon?
Jo.
Markus 2, Vers 13. Da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm. Und er lehrte sie. Das werden wir hier öfters sehen. Dass, jetzt kann er nicht mehr so viel in die Stadt rein, ne? weil er so berühmt geworden ist, weil der eine da seine Klappe nicht halten konnte. Aber ist nicht schlimm. Ne? Jetzt kommen die Menschen halt zu ihm. Und, aber das, was wir sehen, was Jesus Priorität ist, war nicht die Heilung und die Wunder und das Ernähren, das Bekleiden und das Physische halt. Ne? Das, was als erstes kam bei Jesus aus seiner Liebe heraus zu den Menschen, das war die Lehre. Ne? Und so muss doch bei uns wichtig sein, dass wir Prioritäten richtig setzen. Ne? Was ist unsere Priorität, wenn wir zu Jesus kommen? Ne? Ob es jetzt im Privaten ist, alleine, in der stillen Kammer oder in der Gemeinschaft hier, im Gottesdienst. Warum kommen wir her? Warum machen wir Andacht? So, warum beten wir zu Gott? So, warum beten wir ihn an? Mit Liedern oder sonst irgendwas? Ne? Also was ist Priorität für uns speziell, was wir von Jesus erwarten, von unserem christlichen Leben? Das ist eine gute Frage und da lohnt sich drüber nachzudenken und ein bisschen zu reflektieren und sich selbst zu betrachten. Ne? So, prüf deinen Glauben, hat Paulus immer wieder gesagt, und das hält gesund. Ja. Ist es, weil du die Stimme Gottes hören willst und wissen willst, wer er ist und wer du bist in ihm? So, ne? Egal, ob jetzt Gefühle da mit dabei sind oder nicht, so, oder ist es deine Priorität, Gefühle zu empfangen? Ne? Dich wieder frei zu fühlen oder Frieden oder Freude zu haben? Ne? So einen Spaß zu haben oder diesen christlichen Kick zu haben, ne? Wenn man Gott begegnet ist oder rausgeht, evangelisieren. Ne? So, warum tun wir das? Warum dienen wir Gott? Ne? Ist es für uns selbst? Und wenn wir das nicht haben, sind wir unzufrieden? So, oder geht es uns einzig und allein darum, zu hören, was Gott will und was er sagt und was er denkt? Ne? So, das Schöne ist, dass diese Gefühle auch wichtig sind, auch die Freude und der Frieden und das alles. Aber das Schöne ist, dass aus einer Beziehung zu Jesus wächst das. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Ne? Freude und Frieden und Dankbarkeit, Zufriedenheit. Ne? Das Schöne ist, dass Jesus sagt, bleib in mir und du wirst die guten Früchte tragen. Ne? Von daher ist die Priorität, Jesus zu suchen und ihn zu nahmen. Tote Religion ist genau das Gegenteil. Da geht es nicht darum, zuerst Gott zu nahen und dann zu sehen, was man empfängt, sondern es geht darum, was zu empfangen, ne? Um vielleicht so Gott näher zu sein oder ihn zu nahen. Ne? Jesus lehrte sie, weil er wusste, dass dieses Licht das Wichtigste ist, dass zuerst die Wahrheit kommen muss. Und die Erkenntnis davon, dass man Buße tun kann. Ne? Also Jesus dient sehr wichtig. Vers 14. Und als er vorüberging, sah er Levi. Also Matthäus, kannst du lesen, dass es Matthäus ist, der Zöllner und der Apostel dann später, ein Jünger Jesu. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, oh, folg mir nach. Und er stand auf und er folgte ihm. Total krass, weil die Zöllner damals waren genauso schlimm wie Hirten. So, ne? So galten als als Halunken, als Diebe. Ne? Sie hatten eine bestimmte Steuer, die wurde erhoben, aber die Zöllner damals hatten das Recht, noch eine persönliche Steuer hinzuzumachen. Individuell von jedem Person ab, unabhängig jetzt. Ne? Saßen da und haben gesagt, okay, das ist die feste Steuer für den Kaiser. Und ich mache die ein bisschen höher. Und das haben sie für sich einkassiert. Ne? Wir sehen das auch, als Jesus irgendwo zu einem Zöllner geht. Ich habe heute nicht mehr gefunden, wer das war mit Namen. Ich dachte zuerst, Levi war es, aber ich glaube, es war ein anderer. Und der lädt ihn zu sich nach Hause ein und der öffnet seinen Schrank und holt das Geld raus und verteilt es wieder. Ne? Sagt, ich gebe alles zurück, was ich hier geklaut habe. So, ist auch nicht so wichtig. Aber jedenfalls, die waren reich. Ne? Und die Zöllner sind meistens unter sich geblieben. Und bei den Pharisäern waren und Schriftgelehrten und Sadduzäern waren die Zöllner verrucht. Ne? Da ist man auf der anderen Straßenseite gegangen. Das waren Sünder, mit denen hat man sich nicht abgegeben. Ne? Aber Jesus kommt hierher und er sieht nicht den Zöllner, diesen Steuerntreiber da sitzen, diesen Sünder und dieses schlechte Leben und Gott ungewollte Leben, sondern er sieht die Seele, er sieht die Menschen. Ne? Und das ist für mich immer wieder bewegend, einfach Jesus zu sehen, wie er durch die Menschen geht, ne, durch die Stadt. Und das möchte ich auch in jedem Bereich. Ne? Und ich sehe meine Menschlichkeit, wie ich an vielen Menschen einfach vorbeigehe, ohne sie zu bemerken. Ne? Mein Auge kriegt die schon wahr, mein Gehirn wahrscheinlich auch, aber ich selber blende das aus. Ne? Es gibt Menschen, zu denen man automatisch nicht hingehen würde. Oder Menschen, die man sieht und gleich verurteilt. Ne? Wo man sagt, ja, das läuft so und so. Ne? Oder das lohnt sich nicht. Oder was auch immer. Zum Beispiel eine Sache mit Betrunkenen, da evangelisiere ich nicht, weil die haben eklig, wird alles vergessen. Ne? Das ist auch Quatsch. Ja, woher kommt das? Ne? Das ist total dämlich. Warum soll ich nicht zu einem Betrunkenen reden? Ich bin froh, dass damals die Leute, mein Bruder da zu mir gekommen ist. Ne? Als ich total stoned war. Und ich habe alles gemerkt. Und es hat mich berührt. Und ich habe es mit nach Hause genommen. Und vielleicht wusste ich nicht mehr jede Einzelheit von dem Gespräch so, aber ich wusste einiges noch. Das war tief in meinem Herzen verwurzelt. Und als ich dann später einen anderen Bruder getroffen habe, hatte ich noch die Bibel, die ich da aus der Zeit habe, aus dem Park. Dieses Gespräch damals, wo ich das erste Mal von Jesus Christus gehört habe, ne, von dem Jesus der Bibel und vom Evangelium, ich habe da nichts verstanden. Aber ich hätte dir so das Evangelium nicht nochmal erklären können, aber da sind Fragen in meinem Herzen geblieben. Und dann war ich soweit, Jesus in mein Leben zu nehmen und ihn einzuladen, zu hören und kennenzulernen. Ne? So wie die Volksmenge hier, die von diesem Jesus hört und dann auch hingeht zu diesem Jesus und ihn sucht. Ne? An dem Punkt war ich dann auch irgendwann, so wie wir alle. Ne? Und die Fragen kamen dann raus und dann hatte ich die Antworten. Und es war perfekt, der Zeitpunkt, die Antworten zu hören. Also von daher, die Augen möchte ich haben, die Jesus hat. Ne? Nicht den Mensch zu sehen und nicht das, was ich äußerlich da wahrnehme. Ne? Und Jesus kommt zu ihm und er sagt, folgt mir nach. Und wir wissen durch das Matthäus-Evangelium, dass Matthäus echt gebildet war. Also und religiös. Ne? Also das Matthäus-Evangelium ist ja an Juden gerichtet. Ne? Und er nimmt kreuz und quer aus dem Alten Testament die Beweise, dass Jesus der Messias ist. Ne? Also er kannte sich echt aus in Gottes Wort. Also es war ein religiöser Zöllner. Ne? Und das ist schön. Jesus spricht zu ihm und dieser Mann, der steht auf, der lässt alles stehen und liegen, sein ganzes Leben und sagt, auf dich habe ich gewartet. Die ganzen Schriften habe ich durchforscht, aber in der Religion hier konnte ich dich nicht finden. Aber jetzt bist du wirklich da. Der Messias ist da, Sohn. Und er steht auf, er glaubt und er folgt bis zum Tod. Das ist echt schön. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß. Jesus hat sich immer gern eingeladen. Er hat super gern gegessen, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzen. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und auch das bewegt mich jedes Mal, wenn ich es lese, Jesus setzt sich zu den Sündern. Jesus wahrt da keinen äußerlichen Schein, so wie, oh, wenn ich hier gesehen werde, ne, jetzt sitze ich ja im Kreis der Spötter oder so. Ne? Nee, es geht da um was ganz anderes. Ne? Im Kreis der Spötter sitze ich von Psalm 1 her, wenn ich mich dazugehörig fühle. Ne? Wenn ich genauso rede, genauso lache über die gleichen dreckigen Witze, wenn ich genauso Menschen verletze, ne? Und trete und mich erhebe über Menschen. Aber Jesus saß bei den Spöttern und bei den Sündern, aber er selber gehörte nicht dazu. Ne? Und das ist wichtig. Als ich zum Glauben kam, dachte ich, ich muss mich jetzt verstecken, ne, vor der Welt, vor den Menschen, vor meinen Freunden damals und Bekannten. Und ich war nur unter Christen, aber irgendwann hat Gott die Blase zerplatzt und das war gut so. Ne. Hat zu mir gesagt, durch den Vers halt, hey, du bist nicht von der Welt, aber du bist in der Welt und du sollst da sein, um Licht zu sein. Ne. So, Du musst dich unter die Menschen mischen, ansonsten hören sie doch nicht. Ne? Ansonsten sehen sie doch nicht. Und für mich ist das manchmal eine schwere Gratwanderung gewesen, das zu lernen, so diese Balance zu finden, Freunde zu haben, die nicht ohne Gott sind, nicht von neuem geboren. Ne? Aber trotzdem ich selber zu bleiben, so diese neue Schöpfung, ne? Dass mich nicht dieses Denken einnimmt, sondern dass ich ihr Denken einnehme. Ne? Jesus hier ist ein Zentrum unter Sündern, aber er ist das Zentrum. Alles dreht sich um ihn, er bleibt er. Und sie sehen das. Und das ist ganz anders, was sie je gehört und gesehen haben. Das, was er lehrt und sagt, diese Worte des ewigen Lebens, haben wir schon letzte Woche oder vorletzte Woche gesehen, da verwundern sich und sagen, so eine Lehre haben wir noch nie gehört. Was ist das? Ne? Wo kommt das her? Ist mit Vollmacht gesprochen, nicht so wie die Pharisäer. Und da ist es halt wichtig. Jesus hat gesagt, versteckt euch nicht, ne, euer Licht, sondern ihr seid das Licht der Welt. Scheint. Und seid laut. Und guckt dir das an. Und genau das habe ich erfahren, immer und immer und immer wieder. Ich brauche mich nicht verstecken, weil die Menschen suchen Jesus Christus und suchen Erlösung. Die Menschen suchen ihren Schöpfer und wieder zurückzukommen. Und selbst wenn sie hassen und nicht glauben, dass Gott existiert, sie suchen. Wir sind gemacht für Gott. Und ohne Gott sind wir unvollständig. Ja. Und das ist es eben, wer dazu steht und wer das kapiert, dass die Menschen wirklich, ob sie jetzt äußerlich fluchen oder nicht, oder uns lächerlich machen oder nicht, aber wer das versteht, dass die Menschen im Endeffekt, egal was sie denken, Gott suchen. Ihren Schöpfer, die Beziehung. Weißt du, dann redest du und die Menschen, ich habe es bis jetzt hier in Deutschland noch nicht erlebt, dass ich irgendwie Anfeindung bekommen habe für Jesus, für das, was ich gesagt habe. Viele, die nicht glauben, sagen dann, ja, das hört sich echt gut an und so, aber für mich ist es halt eine Geschichte. Ne? Aber es sind doch viele da, mit denen ich rede, die zum Nachdenken kommen und das erste Mal hören, dass es was anderes gibt als diese Affentheorie. Ne? Oder diese Knall-Nichts-Theorie. Weißt du, dass da jemand ist, der sagt, ich glaube nicht an Theorien, sondern ich glaube an die Wahrheit und ich weiß, was wirklich passiert ist, weil der Schöpfer selbst dabei war und sagt zu uns. Ne? Weißt du, die Leute wollen Glauben sehen und nicht nur das, sie wollen Glauben hören und nicht nur das, sie wollen den Glauben echt sehen und lebendig. Und ich habe damals Leute kennengelernt, als ich auf der Suche war nach meinem Schöpfer und nicht wusste, dass ich ihn suche. Ne? Und da kamen religiöse Leute auf mich zu, aus verschiedenen Religionen. Ne? Aber das war alles Geschwafel für mich. Das war tot, da war nichts. Ne? Das war interessant vielleicht, aber da war keine Kraft. Und da war nichts Lebendiges. Da war nichts, was im Endeffekt sich gelohnt hätte in meinen Augen, dass ich mein Leben verliere. Um ein anderes Leben in Empfang zu nehmen. Und dann kam ich auch zu Jesus und ich bin Gott so dankbar, dass er mir einen Bruder geschickt hat, der sich echt auskannte in der Bibel und der keinen Kompromiss gemacht hat mit dem Denken, was Gott hat. Und der mir alles, obwohl er wusste, dass manches aneckt bei mir, aber der mir klar gesagt hat, was Gott denkt. Und das, was ich da gehört habe, das war das, was ich immer gesucht habe. Wir kennen das. Jesus sitzt da unter den Sündern, aber er bleibt trotzdem heilig. Und das ist schwer manchmal, oder? In manchen Runden ist es leicht, aber in anderen Runden ist es irgendwie schwerer. Ne? Gerade wenn man das Gefühl hat, man hat was zu verlieren, ne? Wenn es irgendwie Arbeit betrifft oder irgendwas anderes, ne? Wo man denkt, hier könnte ich Minuspunkte machen. So wie damals Dort und ich, wo Gott gesagt hat, oder uns Herz gegeben hat, nimmt ein Kind auf. Ne? Hier so ein Pflegekind. Und wir sind zum Jugendamt gegangen, wir mussten unseren Lebensbericht dahin schreiben und so weiter, was für mich kein Problem war, ne? Aber dann kam halt der Punkt, wo wir auch über unseren Glauben reden mussten und wo dann die Frage kam, werden Sie von Ihrem Glauben dem Kind erzählen und planen? Ne? Und das hört sich so leicht an, aber in dem Moment war es dann trotzdem, ne, wenn ich jetzt, wir können ja sagen, nee, so religiöse Spinner gehen wir nicht. Ne? Aber wir waren dann trotzdem ganz ehrlich, haben gesagt, ja, wir nehmen Sie sogar zum Gottesdienst mit, wenn Sie will. Ne? Sie wird bei uns Jesus sehen zu Hause und von Jesus hören, natürlich. Er ist ein wichtiger Teil in unserem Leben. Ne? Wie sie sich entscheidet, ist natürlich ihre Sache. Ne? So ein, und es hat denen gefallen. So ein, das hat mich total verwundert. Das fanden die echt gut. So ein, und ich bin froh, weil hier in Görlitz haben die bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Christen gemacht. Ne? Ja. Mit dem Verein Einer für alle oder mit Speidels oder ne? So ein, die sind total begeistert von den Christen hier. Ne? So, weil das alles lebendige Leute sind. So ein, hey, wir können die Welt verändern in dem Maß, wie Gott das will, wenn wir ihn halt auch als Banner vor uns haben. Wir sollen die Menschen lieben, nicht verurteilen. So. Und es ist interessant, weil Jesus sitzt da mit vielen Zöllnern und Sündern. Ne? Und er spricht mit ihnen und er isst mit ihnen und er tunkt mit ihnen in die gleiche Schüssel. Ne? Und er lacht mit ihnen, da bin ich mir sicher. Ne? Jesus hatte keinen Stock im Arsch. So. Also, ich glaube, der hat Gatsch gemacht. So. Das war ein ganz normaler Typ, glaube ich. Ne? So. Also, er ist da und er hat Gemeinschaft und er, die Leute, und das ist das Schöne. So. Er ist so natürlich göttlich. Und so natürlich Christ, ich sag's mal so, ne, er ist ja Christus, dass die Menschen, obwohl sie den Unterschied merken, sich trotzdem angezogen fühlen, ne? Und das ist das, was ich möchte. So möchte ich mit Menschen umgehen. So, ich will, dass sie sich geliebt und akzeptiert fühlen, aber trotzdem den Unterschied merken zwischen mir und ihnen, ne? So, dass sie sich entscheiden können für ein anderes Leben. Da kann man nur Gott fragen. Ich wäre gern dabei gewesen, hätte Jesus mal so ein, zwei Tage, Jahre beobachtet. So. Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzen, denn es waren viele, die ihm nachfolgten, Vers 16. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und den Sündern aß, da sprachen sie zu seinen Jüngern. Also warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Aber als Jesus es hörte, da sprach er zu ihnen, ja, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünde zur Buße. Autsch, das war eine Ohrfeige. Ne, da sitzen jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind immer dabei. Ne? So, und werden heute noch sehen, warum sie dabei sind. So, ne? Und sie beobachten und sie belauschen und sie gucken. Ne? Und letztes Mal hatten sie Fragen im Herzen, ne? Haben Jesus gerichtet. So, und Jesus konnte ihre Gedanken hören und hat geantwortet, ne, und sie bloßgestellt, so, ihnen gezeigt, wie hässlich sie sind und wie tot, ne, ihre Gerechtigkeit ist. So, und so sitzen sie auch hier, beobachten und können es einfach nicht verstehen, weil von ihrer Sicht her ist das nicht das, was sie lernen und wie sie Gott verstehen. Von ihrer Religion, von ihrer Sicht her, von ihrer heiligen Lebenswandel in ihrem Glauben, ist es so, dass man die meiden muss. Die gehen mit Absicht bewusst auf die andere Straßenseite. Und zwar so, dass man es mitbekommt. Ne? So, das ist heilig und gerecht in ihren Augen. So, ne? Und ich kann mir die richtig vorstellen. Ich habe einige Christen, haben bestimmt alle schon mal so kennengelernt. Ne? So, die so von oben herab so über dich schweben. Ne? So, die das auch bewusst dir nochmal zeigen müssen. Auf irgendeine Art, ob sie nur reden oder nicht. Ne? So, dass du minder bist. So, ne? Und das ist so ein hässliches Herz hier, ne? Aber Jesus, der sitzt da und er sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt. Und ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Und die wussten genau, dass sie damit gemeint sind, mit den Starken, mit den Gerechten, ne? Weil sie sind selbstgerecht. Sie waren die, die sich heilig gesprochen haben und das Volk hatte keine andere Wahl, weil sie nichts anderes gesehen haben. In ihrer geistlichen Leitung, in ihren Gottesdiensten und dachten, ja, das so ist heilig. Ne? Die Leute haben die Pharisäer verehrt, so, weil sie so in Anführungsstrichen gottgefällig leben. Ne? So viele Regeln einhalten, so ihr ganzes Leben Gott opfern und der Hingabe zu ihrem zu ihren Religionen und zu ihren Gesetzen und Regeln und was auch immer. So. Ne? Und da sitzen sie nur. Die Theologen, die Schriftgelehrten, die, die Gottes Wort gelesen haben, gesagt haben, ja, so und so versteht man es und haben ein extra Buch noch geschrieben mit vielen anderen Regeln, die die Gesetze Gottes erweitern, so wie der Sabbat, ne, werden wir noch sehen. Und die Pharisäer, die sich dazu verpflichtet haben, nach diesen Gesetzen, nach dieser Theologie zu leben. So, also sehr religiöse Menschen, Menschen, die es wirklich ernst meinen mit Gott, die wirklich auch Gott suchen, so, ne? So, ihr ganzes Leben Gott hingeben und zwar intensiver als ich das tue. Und auch da kenne ich viele Christen, die sehr gesetzlich und religiös sind und auch in Gottes Wort das sehr ernst nehmen und klar, aber sie sind Gefangene, ne? So, obwohl sie sich so extrem hingeben und Gott gefallen wollen, heißt das nicht, dass das Gott gefällt, ne? Das Schlimme ist, dass wenn ich meine, die Gesetze zu machen für andere, so dass ich selbstgerecht werde, ne? Ich gefalle mir selbst immer mehr. Das heißt aber auch, dass ich auf andere gucke, und sie dann als falsch oder weniger definiere, ne? Das Kernherz, das Jesus hatte. Und Jesus sagte, ich bin nicht für euch gekommen. Ihr seid ja gerecht in euren Augen. Ihr braucht kein Messias. Ihr braucht keinen Erlöser. Ihr braucht keine Hilfe. Ihr seid stark. Ihr könnt die Gebote halten, ne? So, ihr gefällt euch und tut alle eure Opfer. So, ihr braucht mich ja nicht. Deswegen, ich bin nicht für euch gekommen, sondern ich bin für die Sünde gekommen, für die Schwachen, so, und für die Ungerechten. Und das ist so krass, was Jesus hier eigentlich sagt, weil er sagt hier, eigentlich alles mit den paar Worten. Er sagt hier, hey, ihr gefällt mir nicht. Das, was ihr tut, ist nicht rein, so. Von daher bin ich doch froh, dass ich selber weiß, dass ich schwach bin, ne? Sünder bin, ungerecht. So, ich bin dank Gott da so dankbar. So, stell dir vor, Gott würde so denken, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten Gott gepredigt haben. Was wir dann machen müssten alles. Für uns gibt es sowieso keine Chance. So, wir wären verloren, so weil wir Heiden sind. So. Und heute sprechen wir einige von diesen großen Gesetzen an, die es so gelehrt und gelebt haben. Ne? Diese Lasten, die Jesus gesagt hat, die sie, denen die ihnen folgen, auflegen. So. Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Fasten bedeutet, kurz gesagt, sich selbst zu verleugnen, um Gott nahe zu sein. Ich verzichte auf meinen Willen, auf mich. So, auf meine angeblichen Nöte oder sonst was. Ich verzichte einfach bewusst, um Gott zu suchen. So, also Fasten hat nur was mit Gemeinschaft zu Gott zu tun. Aus welchen Gründen auch immer. So. Ein anderes Fasten ist kein Fasten, das ist dann Diät. Oder was auch immer. Eine Entschlackungskur oder sonst was. So, ne? Also wer, ich habe echt. Was ich da schon alles erlebt habe, wo ich dachte, oh Mann, das tut mir so leid. Ne? So, gerade junge Christen, so die halt dann es echt ernst meinten, dann 30 Tage fasten. Ne? Und die haben es wirklich geschafft, 30 Tage zu fasten. Und die waren jeden Tag so stolz drauf. So, ne? Und haben weiter PlayStation gespielt und nur am Internet gewesen und nur Gasch gemacht und Spaß und Baden und was auch immer. Also, ne? Wir haben 30 Tage gefastet, ja, aber das war jetzt nicht das Fasten, was Gott gefällt, ne? Sondern es war 30 Tage sich selbst quälen und hungern, so. So, ne? Nee, Fasten bedeutet wirklich, ich verleugne mich selbst, weil ich Gott nah sein will oder muss in irgendeinem Bereich. So. Und mir tut es gut, ich faste oft, sondern ich faste immer vor jedem Gottesdienst. Ich esse nicht. So. Auch für mich ist Fasten keine Qual oder irgendwas, was schwer ist oder ein Gesetz, sondern es ist irgendwie natürlich. Keine Ahnung, ich habe so viel Muffelsausen vor der Predigt dann und hier singen vor euch und bla, so, ne, dass ich sowieso nicht essen will. Ne? Also habe ich den ganzen Tag eigentlich dann Zeit. Das Einzige, was ich mache, ist auf Toilette gehen. Aber ansonsten bin ich eigentlich fast den ganzen Tag, außer dort brauche Hilfe, an dem gleichen Ort und denke über die Predigt nach. Ne? So. Und ich kann noch nirgends so finden, dass Fasten eine Qual ist. So. Denn heute werden wir sehen, Fasten macht man, wenn man trauert. Wenn man trauert, ne? Und ganz ehrlich, wenn ich richtig traurig bin, dann habe ich auch keinen Hunger. So. Weißt du, Fasten ist kein Gesetz, sondern Fasten bedeutet einfach, für mich macht Fasten meistens Spaß. Ne? Es gab nur einmal ein Fasten, was mir keinen Spaß gemacht hat, weil mein Pastor gesagt hat, alle Ältesten kommen jetzt zusammen, wir fahren 2 Tage weg und wir essen nichts. Neben der Pizzeria. Ne? Und 2 Tage zu beten. So. Das war echt schwer. Aber ich hatte Bonbons mit. So. Ne? Also wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich habe mich entschieden zu fasten aus irgendwelchen Gründen und dann merke ich aber, jetzt geht es aber nicht mehr um Gott in der Zeit, dann esse ich wieder. So ein, ne? Dann ist es erledigt und getan. Steht ja nirgendwo, wie lange man fastet. Ne? Manchmal fastest du eine Stunde, weil du sagst, nee, heute gehe ich zum Gottesdienst und verzichte. Ich will jetzt mit Gott gehen. Manchmal fastet man 10 Minuten, weil man sagt, nee, jetzt mache ich, lass ich Computer aus, so ein, oder gehe jetzt nicht den Weg, sondern mir ist gerade mal 10 Minuten zu lesen oder zu beten. Ne? Dann fastet man von sich selber. So. Also Fasten ist was Schönes. So was, was einem was bringt, mehr als alles andere. Ne? So. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer haben gefastet. Ne? Und da habe ich mich echt gefragt, die Jünger des Johannes, wie kann das sein? Ne? Habe ich nachgelesen, irgendwann hat sich eine Sekte gebildet von den Jüngern des Johannes. Da war schon lange geköpft. Jesus war auch schon nicht mehr so ein. Ne? Und die hatten immer noch ihre Sekte. So ein. Andreas, der Bruder von Petrus, der war Jünger von Johannes. Und der hört von Johannes, hey, guck mal, da ist Jesus, der Messias, auf den wir gewartet haben. Das ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, das unsere Sünden wegnimmt. Ne? Und er düst zu seinem Bruder Petrus, hey, komm aus dem Boot raus, Jesus ist da. Und verlässt. In dem Moment, wo Johannes sagt, das ist der Messias, sagt er, ja, okay, dann tschüss. Ne? Und dann folgt er Jesus nach. Dann sagt er, ja, du hast ja, deine Arbeit ist dann ja getan und tschüss. Ne? Und trotzdem waren hier viele, die gesagt haben, nee, ich bleib bei meinem Stand. Ist bequem so. Ich weiß, wie es läuft. So funktioniert's. So, ich glaube an diesen Jesus. Ich weiß, dass er der Messias ist. Ich habe es sogar selbst gesehen, vielleicht. Ne? Und ich erzähle über diesen Weg, über dieses Lamm Gottes. So, aber ich folge ihm nicht nach. Und das ist so schade. So, weil die alles verpassen. Weil die in Religionen festsetzen. Weil da, wo Jesus nicht ist, da ist er nicht. Punkt. Also wenn ich ein Leben in Jesu Namen, aber ohne Jesus lebe, dann bin ich kein Christ. Dann bin ich nicht ein Jünger Jesu. So, dann bin ich gläubig und religiös, ja, aber ohne Gott ist es nichts. Toter Glaube. Keine lebendigen Werke. Ja. Schade, dass die Jesus nicht nachgefolgt sind dann. Und die Pharisäer fasten auch. Und sie kamen zu ihm und fragten, ja, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber, fasten nicht? Tüfte. Und Jesus sprach zu ihnen, ja, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, da werden sie fasten. Also kurz gesagt, ich bin doch hier. So, warum sollen sie jetzt auf irgendwas verzichten, um mich zu suchen? Die haben mich doch gerade. Das heißt auch, wenn ich in Jesus bin, brauche ich auch nicht zu fasten. Ne? Weil ich habe ja alles. Fasten tue ich dann, wenn ich traurig bin. So, ne, so wie ihr hier sagt, so, die können jetzt nicht fasten, haben keinen Grund zu fasten, weil sie glücklich sind. Der Bräutigam ist da. Da ist Freude da. Ne? Damals war es so, der Mann und die Frau haben geheiratet und dann sind sie zu sich in ihre neue Behausung gegangen und alle Gäste sind mitgekommen. 7 Tage lang. Party. 7 Tage Freuden und Alkohol und bla. Das war sogar so wichtig, diese Freude und dieses Feiern und dieses Glücklichsein, dass sogar die Pharisäer und so aufs Fasten verzichtet haben. Und die Pharisäer haben 2-mal in der Woche gefastet. Ne? Und zwar so, dass jeder gesehen hat. Ne? So ein, oh, der fastet. Ich faste. Ascha. Ne? So ein, und Jesus guckt die an und sagt, ja, das ist kein Fasten. Ne? So, die kriegen alle ihre Ehre. So, wenn du fastest, so, dann geh bitte in eine Kammer und wasch dein Gesicht, wenn du raus musst. So, dass die Leute nicht sehen, dass du leidest, dass du fastest. Ne? So. Und das ist so schön. Hier, dass Jesus einfach drüber steht, über ihre Gelaber und ihre Gesetze. Ne? Und er sagt so, hey, so ein, hier ist Party. So, ich bin da. Hier gibt es keine Traurigkeit, keinen Grund zum Fasten. Ne? So ein, Vers 21. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst der neue Flicken sich ab vom alten. Und der Riss wird schlimmer. Und niemand, der füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt ja der neue Wein die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet. Das wäre schade. Und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Ne? Das, was Jesus hier sagt, die Bilder verstehen wir ja, denke ich. Ne? So, ich habe mal ein Loch gehabt, so an der Hose, ungünstige Stelle, und habe es geflickt. Ne? Mit einem neuen Stoff. So, war ziemlich dämlich, weil nach dem Waschen ist er eingelaufen. Ne? Und dann war das Loch schlimmer als vorher. Also einen alten Flick nehmen, der schon ein paar Mal gewaschen wurde, wusste ich dann auch. Da habe ich verstanden, was Jesus hier meinte. So, ne? Und mit den Schläuchen, die waren aus Leder. So, und frisches Leder, junges Leder ist halt noch zart und dehnbar. Und der frische Wein, der junge Wein, der gärt natürlich nach. Ne? Und der hält den Gast aus und dehnt sich mit aus. Ne? So, aber ein alter Schlauch, ein alter Wein, das Leder ist hart, ist porös, so trocken, ne? So, und das hält den Druck nicht mehr stand und zerreißt, ne? Ganz klar. Deswegen sagt Jesus, alter Wein in alte Schläuche, ne? Neue Wein in neue Schläuche. Was Jesus hiermit meint, ist, glaube ich, keine Vermischung mit der alten Religion, mit den alten Bund, mit den alten Überlieferungen. Hier ist was Neues im Gange, so, und das verträgt sich nicht mit dem Alten. Die vertragen sich nicht, die halten nicht. So, das wurde zerreißen. So. Das, was Jesus hier sagt, ist so ein: Mit mir ist alles neu und ich habe nichts zu tun mit euren Regeln. So. Damit meint er natürlich nicht die Gesetze, die im Buch Mose stehen oder so. Ne? So. Oder das, was Gott gesagt hat im Alten Testament. So. Weil Jesus hat gesagt, keinen einzigen Punkt, keinen I-Punkt werde ich wegmachen so, von dem Gesetz. Ne? Bis in alle Ewigkeit. Das bleibt stehen. So. Aber was Jesus hier sagt, ist, all das, was Menschen sich ausgedacht haben, um Gott zu gefallen, damit hat er nichts zu tun. Will er auch nicht. Und ich liebe das so, weil ich kenne so viele Regeln, die Christen aufstellen für Christen, damit du ein anständiger Christ bist, ne? So, wo ich einfach nicht reinpasse. Und ich musste mir das oft schon anhören, weil ich nicht da reinpasse. Ne? So, dass ich falsch bin. Oder ignoriert wurde oder sonst irgendwas, was echt schade ist. So, ne? Und wir Christen, wir denken uns echt so viele Sachen aus. Ne? So, hier, das und das darfst du nicht sehen, das und das darfst du nicht hören, das und das darfst du nicht anfassen, an den und den Ort darfst du dich nicht begeben, unter den und den Leuten darfst du auch nicht, ne? Du darfst einem Alkoholiker kein Geld geben. Ne? Alles so Regeln, die von irgendjemandem kommen, aus irgendeinem Grund, vielleicht Gott, der in seinem oder ihr Leben speziell geredet hatte und das für die Person richtig war, aber er sagt ihm, dass es für mich richtig ist. In der Bibel finde ich das nicht. Ne? So viele dumme Sachen, so, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken, du darfst dich nicht tätowieren lassen, das ist dämonisch. Ne? So, weißt du, bestimmte Sachen, du darfst das und das so und so nicht sagen. Ne? Es gibt eine Bibelstelle. Da gibt es eine Bibelstelle, ja. Aber da geht es um heidnische Götzenanbetung. So, und ich mit meinem Tattoo bete keinen Götzen an. Ja. So, das sind Frauen müssen Kopftuch tragen, ne, oder Röcke. So viele Regeln, die wir haben. So. Aber Jesus steht da drüber und da bin ich echt dankbar. Das heißt, ich lese Gottes Wort und er sagt mir selber, wo meine Grenzen sind und was richtig ist für mich. Ne. Das Problem ist halt nur, das sind wir Menschen, die halt da stehen und dann sagen so, ja, für dich ist es denn auch richtig und wichtig. Ich mache jeden Tag 2 Stunden Andacht, ihr auch? Das muss man machen als Christ. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, hey, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist. Das nächste, der Sabbat. Ganz viele Regeln auch zum Sabbat, wie man den Sabbat wirklich heiligt. So, ne? Die hatten so viele Regeln, ich habe es schon wieder vergessen. So, ich mal sehen, ob ich noch 2 zusammenkriege. Die habe ich es mal erzählt irgendwann vor kurzem. Durften nur so und so viele Schritte machen am Sabbat. Ne? So, weil sonst wäre es Arbeit. So, aber es gab auch eine Ausnahme, ne, weil man ja manchmal mehr Schritte machen muss. Man konnte ein Seil an seinem Haus befestigen und mit dem Seil gehen, weil dann war man noch irgendwie verbunden mit dem Haus. Ne? Also man durfte nur so und so viel Schritt vom Haus sich entfernen am Sabbat. So. Oder was noch? Das war so verrückt. Das steht alles in diesem Gesetzbuch, diesen Zugottswort haben, ne? So ein, ach, weiß nicht. Es ist so viel Dämliches echt, wo ich dachte so, Mann. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss nochmal 10 Gebote lesen, was da steht über den Sabbat. Und in den 10 Geboten steht nur, dass wir Urlaub machen sollen. Gott hat geruht und ihm ist wichtig, dass wir ruhen. Wir sollen 6 Tage arbeiten, aber am 7. sollen wir nicht arbeiten. Sondern da sollen wir ruhen. Da steht noch nicht mal, um mich anzubeten. Da steht einfach nur, mach Urlaub. Mir ist es wichtig gewesen, also ist es dir auch wichtig. Ne? Und es ist wichtig, weil wenn ich das nicht tue und ich merke das, ne, von der Wissenschaft, physisch wissen wir, so Menschen werden krank. Ne? Siehst du gut bei den Workaholikern oder in Ländern, wo sie einfach keinen Urlaub machen können, kein frei. Ne? Das tut uns nicht gut, wir brauchen das, diese Erholungsphase, diese Zeit, aber auch vom Kopf her und vom Seelischen her merkst du, das macht krank, so, weil wir brauchen eine Abstinenz zum Alltag. Ne? So, wir müssen uns entfernen, wenigstens einmal am Tag oder einmal in der Woche halt von dem, worüber wir sonst immer wieder nachdenken, wo wir immer wieder jeden Schritt drin bewegen. Ne? Auch vielleicht die Menschen oder das Umfeld, ne? Ein Tag, wo wir einfach mal wieder rauskommen. Und da wir von neuem geboren sind, ist es ganz klar, dass unser Tag, wir leben mit Jesus, das ist unser Gatte. Natürlich verbringen wir auch den Tag mit ihm, ist logisch. Ne? Er gehört ja zu uns, er ist unser Leben. Wenn ich Urlaub mache, dann lasse ich meine Frau auch nicht zu Hause sitzen. Ne? Die gehört dazu, ist logisch. Ne? So wie wir ein Leib sind, so bin ich auch ein Leib mit Jesus. Er ist mein Kopf. Ne? Das ist aber. Wir müssen Prioritäten setzen. Gott hat die gesetzt. Er ist der Schöpfer. Er bräuchte das nicht. Er braucht keinen Ruhetag. Trotzdem hat er gesagt, jetzt ist Schluss. Ein Tag Ruhe. Um uns zu zeigen, dann brauchst du es doch erst recht, oder? Tu dir das nicht an. Echt. Und ich merke das, wenn Christen nicht regelmäßig sagen, nehmen meine Priorität, ich setze das fest, bumm, raus aus dem Alltag, der Tag gehört Gott. Da ist viel Schwäche drin, so weil, ne, mir tut es gut, zum Gottesdienst zu kommen regelmäßig. So, warum? Weil selbst als Pastor oder Missionar, ne, habe ja eigentlich nur mit geistlichen Sachen größtenteils zu tun, aber trotzdem, das ist so wichtig für mich, weil mein ganzer Alltag hier heute weg ist. Ne? Und ich komme raus, kriege neue Gedanken, und gehe wieder raus mit anderen Gedanken, ne, die ich sonst nicht hätte. Wir brauchen das. Das ist so wichtig. Aber die Pharisäer haben ein Gesetz draus gemacht. Haben gesagt, das muss so und so sein und das ist so. Ne? Und manchmal muss man halt arbeiten, noch 7 Tage. Naja, dann ist es so. Ne? Aber es ist schön, was Jesus hier zum Sabbat sagt. Und er versucht es ihnen echt mit Liebe zu erklären, aber die sind einfach, keine Ahnung. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, ah ja, steht doch drin, man darf nicht popeln. Das ist Arbeit. Lustig, oder? Ach, naja, gut. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, ihr habt ihr denn nie gelesen, was David tat? Ich liebe das so an Jesus. Was Jesus hier zu den Theologen sagt und zu den religiösen, heiligen, selbstgerechten Führern ist, ja, sag mal, hast du deine Bibel nicht gelesen? Habt ihr denn nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des Hohepriesters Abjatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr, auch über den Sabbat. Der Sabbat ist für uns gemacht. Wir sollen nicht den Sabbat anbeten, wir sollen uns nicht um den Sabbat drehen, sondern der Sabbat tut uns gut. Gott hat den gemacht, damit es uns gut geht. Aber die Lasten, die sie hier dem Volk auferlegt haben, da war nichts Schönes mehr am Sabbat. Das tat nicht mehr gut. Das war ein Zwang. Ich mag das so. Und da war doch klar, was Paulus meint, indem er sagt, ich bin in allem frei, aber ich lasse mich nicht von nichts beherrschen. Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles dient dem Guten. Deswegen mache ich nicht alles. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Und das ist so herrlich. So wichtig. So ein, aber ich will die Freiheit natürlich auch nicht missbrauchen, sondern ich will tun, was nützlich ist und gut. Weil Jesus so ist und ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will nicht mehr alles machen, nur weil ich kein schlechtes Gewissen habe. So, und ich will mich auch nicht beherrschen lassen von Dingen oder Meinungen, sondern ich will die Sünde beherrschen, nicht, dass die Sünde mich beherrscht. Ne? Aber was Jesus hier sagt, hey, ich bin der Herr. Ich habe einen Sabbat gemacht. Ich bin der Herr über den Sabbat. Ich bin der Herr über die Gebote Gottes. Und das ist schon echt krass. So, und da hatten die so einen Hals. Und wir lesen noch 6 Verse und dann war es das. Und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand, also verkrüppelt, so steif oder sonst was. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Na, da kommt das wahre Herz raus, ne? Mensch, das ist doch so traurig, oder? Die warten auf den Messias und dann ist er endlich da und erfüllt alles, was im Propheten steht. Aber das, was er da sagt und das, was er da, was die Menschen so bewundern, so das hassen sie. Das wollen sie nicht hören, das können sie nicht ertragen, weil das, was Jesus da sagt, ist, so wie ihr das macht, ist es falsch. Und ich werde das abschaffen. Ich mache was Neues. So. Und deswegen lauern sie, so wie ein Löwe, wie Satan lauert, so, ne? Ob er einen von uns zerfleischen kann. So. Sie lauern ihn auf und sie warten, das Sabbat endlich. Mal gucken, ob er heilt. Dann können wir ihn verklagen. Ne? Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Und Jesus ist echt, Gott ist so clever. Steh auf und tritt in die Mitte. Und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie sie schon da saßen. Jetzt gleich ist es ja weit. Ne? So, und er spricht zu ihnen, sag mal, ja, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Jesus stellt eine gute Frage. Darf man dann heilen? Darf man was Gutes tun? Darf man retten am Sabbat? Oder ist es Gott nicht wohlgefällig? Ne? So. Darf man was Böses tun am Sabbat? So. Und sie trauen sich nicht, sie schweigen. Und indem er sie ringsherum mit Zorn ansah, und das ist auch krass, oder? Kann mir richtig vorstellen. Jesus, so ein Hals, ne, weil er diese Herzen sieht, die so hässlich sind, ohne Liebe, ohne Barmherzigkeit, ohne Güte, ne, wo dieses Bauwerk wichtiger ist als der Mensch, wofür was das Bauwerk eigentlich gemacht wurde. Ne? Er guckt ringsherum mit Zorn, so einem heiligen Zorn. Der Zorn, der ihn dazu bewegt hat, eine Peitsche zu nehmen und die Marktverkäufer rauszupeitschen, ne? Und die Geldwechsler im Tempel, wo er gesagt hat, hier geht es nicht um Geld, hier geht es um Gemeinschaft mit Gott, ums Gebet. Und indem er sie ringsherum mit Zorn ansah, betrübt, wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund. Wie die anderen. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen können. Dieser Typ muss weg. Das ist nicht mein Messias, auf den warte ich nicht. Ne? Sondern ich warte lieber auf einen anderen Messias, der mehr zu mir passt, zu meiner Theologie. Ne? Und das ist doch krass, oder? Die verpassen das Wunder, das blenden die alles aus. Ne? So ein. Und sie wollen ihn einfach nur noch tot sehen, weg, das Problem. So, damit würde Ruhe einherrschen, wieder alles ist wie früher. So. Ich bin so dankbar, dass Gott das nicht zulässt. Auch in uns nicht. So, wenn wir uns wehren gegen Gott, er lässt es nicht zu. Das wird wie früher. So, wir fühlen uns unwohl. Und selbst wenn wir rebellieren gegen Gott, obwohl wir wissen, was er gerade will und wie wir leben sollen, wir können nicht mehr glücklich sein. Das macht auf Dauer keinen Spaß. Das macht uns müde und arm. Und wir sind ja, am Boden. Wir kommen nur wieder raus, wenn wir Buße tun, wenn wir sagen, ja, mein Herz gehört dir wieder und ich tue jetzt deinen Willen und ich setze dich als Priorität. Sei du mein Herr, sei du mein Messias. Ich lebe nach deinen Regeln. So. Die Pharisäer, und das ist echt krass so, ne? Die Pharisäer und die Herodianer, die waren Feinde. Herodianer, muss ich heute nachschlagen, das ist eine politische, nicht religiöse Gruppe, größtenteils aus Sadduzäern. Befürworter Roms und Herodes so ein, ja, und Feinde von Pharisäern. Politische Juden, so, ja, die es genossen haben, dass Rom da ist und der Ansicht Herodes gleicher Meinung waren. Die Pharisäer haben Herodes und Rom und die Ansichten gehasst. Ja, die wollten die raus haben, so, die Welt, die Heiden. So. Aber gucke, was zwei Feinde miteinander verbindet, ein gemeinsamer Feind. Ja. Und deswegen ist doch nicht verwunderlich für mich so, dass am Ende der Zeit, so bevor Gott eine neue Zeit und eine neue Erde macht, einen neuen Himmel, so, dass die ganze Welt sich verbinden wird gegen die Juden. Auch der Islam und alle anderen Religionen, alle politischen Sachen, egal ob jetzt Sozialismus oder Demokratie oder sonst irgendwas. So, und alle werden sich verbinden. Warum? Nicht, weil sie vielleicht gleicher Meinung sind, so, das kommt erst später, so, aber weil sie den gleichen Feind haben. Der gleiche Eckstein, an dem sie immer wieder anecken und der ihnen wehtut, ne? Der sie ärgert, so ein Jesus im Endeffekt, Gottes Volk. So. Ich danke dir, dass du für uns den Weg gegangen bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns bewahrst so, vor diesem Regelwerk, wo wir selbstgerecht werden, ja, uns selbstgerecht machen müssen vor dir, Herr. So. Ich danke, dass du aufgestanden bist und dass du als Schöpfer uns sagst, so, wir können es nicht. So, wir brauchen deine Gerechtigkeit. Ja, und doch jetzt sagst du zu uns so, und du willst Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ja, du hast das Opfer getan und das ist das Opfer, was ein für alle Mal reicht. Ich möchte den Menschen da draußen lieben und ihnen begegnen. So, ja, mit Barmherzigkeit, so, mit der gleichen Güte, wie du mich in Empfang nimmst. So, ja, du weist mich nie ab, obwohl ich auch schwach bin im Sinne. Und, ja. Ich danke, dass du in mein Leben redest, in uns alle hier, dass du uns, weil du unser Herz kennst und unseren Ein- und Ausgang, so dass du uns bestimmte Regeln gibst, eine bestimmte Grenze, wo du sagst, da bist du sicher, verlass meine Grenze nicht, mein Gebot nicht. Und ich danke dafür, dass du uns beschützt, dass du unsere Schwachheiten kennst und uns deswegen nicht austilgst, sondern ja, uns bewahrst, ja. Ja, und du gib uns Gnade füreinander und Liebe. So, weil das ist es, was du gepredigt hast, Herr. So. Und ich danke dir auch für den Sabbat so, und für den Ruhetag, dass du ja, weißt, dass wir schwach sind, dass wir das brauchen. Und ich will meinen Ruhetag mit dir verbringen, so gut wie es geht. So. Und ich danke dir auch fürs Fasten, Herr, dass du auch da keine Last auf uns legst, dass du nicht uns zwingst zu fasten, sondern dass wir die Möglichkeit haben, zu jemandem zu gehen, wenn es uns schlecht geht. Und wo ist der bessere Ort als bei dir, Herr, um Antworten zu finden, um Ruhe zu finden wieder, um Frieden und Freude, Zuversicht zu kriegen, gestärkt zu werden in der Hoffnung und Glauben. Und, ja, und ich muss oft fasten von der Welt. Nicht nur vom Essen her, von mir selbst, von meinem Fleisch, von meinen Begierden. Ich muss oft einfach echt einen Stecker ziehen, weil ich einfach mich verliere. So, und ich gehe da unter manchmal so. Und ich danke, dass du mich da rausziehst immer wieder und mich immer wieder an die Grenze bringst und mir zeigst, okay, da ist der Abgrund. Spring oder komm zurück. Und ich danke dir, dass ich zurückkommen kann. Ja, ich liebe es, wenn mein Herz bereit ist, zu sagen, nee, jetzt ist Jesus dran, jetzt bist du dran. Ja. Es tut gut, sich selbst zu verzichten. Ja. Ich empfange dich. Ja, du bist unser Sabbattag, unser Ruhetag. Ich bin froh, dass wir ruhen dürfen in dir. Mit Zuversicht. Ja. Egal, was wir halten oder nicht. Ja, bitte heilige uns und lehre uns, was wirklich Heiligung ist in deinen Augen und Nachfolge. So. Ja. Amen.